Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. In gut einem Monat beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Im Rampenlicht steht er schon heute, denn gleich zwei Filme stellen ihn und seine politische Karriere in den Mittelpunkt. Die Führungsriege der ÖVP feierte ihn bei der Premiere des ersten Films am Mittwochabend schon wie einen Star. Ist das der erste Schritt in Richtung politisches Comeback? Viel Aufregung herrschte auch um die Blutgeldaussage des höchsten EU-Vertreters in Wien, Martin Sellmayr. Finanziert Österreich wirklich Putins Krieg oder hat sich der Diplomat im Ton vergriffen? Und ist das Urteil gegen Florian Teichtmeister zu milde oder ist es angemessen? Darüber diskutieren wir heute und das sind meine Gäste. Sie war Sebastian Kurz Vorgängerin als Chefin der jungen ÖVP. Heute leitet Silvia Grünberger eine PR-Agentur und sagt, Sebastian Kurz hat schon viel für unser Land getan, jetzt wird er sich auf seine Karriere in der Privatwirtschaft konzentrieren. Für ihn hingegen ist es eine ausgemachte Sache, dass Kurz sein Comeback plant. Der ehemalige SPÖ-Politiker und heutige Politikkommentator Josef Czapp sagt, Kurz kommt zurück, notfalls auch ohne ÖVP. Dass Kurz schon einmal Stimmen von den Freiheitlichen gestohlen hat, macht ihm keine Sorgen. Der FPÖ-nahe Kommunikationsberater Heimer Leposchitz meint, selbst wenn Kurz zurückkommt, für Herbert Kickl ist er kein Gegner. Und ich begrüße die Journalistin Tessa Schischkowitz. Sie sagt, hinter den Filmen steckt beinhaltes Kalkül. Kurz will von seinem Gerichtsprozess im Oktober ablenken. Frau Grünberg, es ist schon angesprochen worden, gleich zwei Filme über den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz kommen in die Kinos. Am Mittwochabend war die Premiere von Kurz der Film, nächste Woche dann Ballhausplatz. Bei der Premiere dabei war natürlich Sebastian Kurz selbst und fast alle führenden Köpfe in der ÖVP, auch Sie. Ist das auch ein Film für normale Menschen oder ist das nur einer für jemanden, der im ÖVP
ist? Normale Menschen ist gut. Also ich glaube, es sind beide Filme, und ich habe beide schon gesehen, eher etwas für Politik-Insider, für besonders politikinteressierte Menschen, die sowohl dann die Inhalte auf die Waagschale legen, sich die Szenen genau anschauen, genau dokumentieren, wer ist zu Wort gekommen, wer hat sich nicht zu Wort gemeldet, welche Szenen werden wie beleuchtet und in den Vordergrund gerückt. Beide Filme haben eines gemeinsam, sie sind eher als Dokumentarfilme zu sehen, sehr viel Archivmaterial wird verwendet. Also Oscar-verdächtig ist keiner von beiden, aber ich glaube, dass das auch nicht Sinn und Zweck der Übung war oder Zielsetzung.
Zielsetzung und Sinn und Zweck ist doch ein interessanter Punkt und eigentlich auch der Stichwort, denn im Vorfeld gab es ja an beiden Filmen ungefähr die gleiche Kritik, nämlich die einen sagen, der Film, der am Mittwoch präsentiert wurde, ist ein reiner Pro-Kurz-Propagandafilm und der andere, der nächste Woche ins Kino kommt, ist ein ausschließlich kritisch und anti-Kurz ausgelegter Film, also Projekt Ballhausplatz. Sie kennen beide Filme und Sie kennen natürlich auch Sebastian Kurz persönlich, weil er ja Ihr Nachfolger war an der Spitze der jungen ÖVP. Jetzt wird der Film, der schon da ist, Ihrer Meinung nach dem Menschen Sebastian Kurz gerecht?
Er ist in einigen Diskussionssendungen jetzt auch vor allem von jenen, die am zweiten Film, am Langbeinfilm mitgewirkt haben, als Werbefilmchen bezeichnet worden. Das sehe ich so nicht, weil hätte ich einen Werbefilm draus machen wollen und ich habe mich sehr viel mit Kinofilmen, auch mit der Filmwirtschaft beschäftigt in meinem Leben, weil es mir einfach persönlich Spaß macht, dann hätte man das anders inszenieren müssen. Dann hätte man viel mehr Emotionen hineingelegt, dann hätte man sein Kind gezeigt, dann wäre man mehr darauf eingegangen, wie hat man sich gefühlt in Zeiten von Ibiza, in Zeiten von Corona.
Also wäre emotionaler.
Das wäre viel emotionaler gewesen. Also wäre wirklich die Absicht gewesen, hier die Tränendrüsen zu berühren und Emotionswellen durchs Land zu schicken, dann hätte das viel mehr Blockbuster-Charakter gehabt und das war's nicht.
Hätten Sie, wenn Sie einen Anti-Kurz-Propagandafilm hätten machen wollen, hätten Sie ihn dann so gemacht wie Langbein?
Da waren schon emotionale Bilder dabei im negativen Sinne und es stimmt, also der Langbein-Film ist absolut ausschließlich kurzkritisch. Es kommen auch nur Personen zu Wort, die es mit Kurz nicht gut meinen. Es beginnt mit der Schließung der Balkanroute, also zuvor das geile Mobil und all seine Jugendthemen und dann sozusagen als erste politische Maßnahme ganz schreckliche Bilder von Grenzsituationen, Menschen, die verletzt sind, weinende Babys.
Weil also, er auch gesagt hat, es wird ohne schreckliche Bilder
nicht gehen. Ja, also das wird sehr, also im negativen Sinne wird dort sehr wohl sehr mit Emotionen gearbeitet.
Jetzt könnte man sagen, möglicherweise ist auch Kurz der Film, also der schon da ist, zu kurz, weil so wie es ausschaut, gibt es ja möglicherweise dann eine nächste politische Station. Dann muss man dann den nächsten Film machen, wenn dann das Comeback gelungen ist.
Also was ich spannend finde, ist, dass die Persönlichkeit Sebastian Kurz scheinbar so fasziniert, dass da gleich zwei Filme kinoreif produziert werden.
Möglicherweise hat das nicht einer nur mit der faszinierenden Persönlichkeit zu tun, sondern mit ganz handfesten.
Naja, einer davon wurde auch sogar mit öffentlichen Geldern finanziert. Also hat es noch nicht so oft gegeben, dass, also Politikerbücher gibt es ganz, ganz viele. Also kenne kaum einen Politiker, über den nicht irgendwann ein Buch geschrieben wurde. Jetzt kann man so sagen, die Zeit vom Print ist vorbei, keiner schreibt mehr Bücher, jetzt werden Filme gedreht. Aber es ist schon faszinierend, dass es hier gleich zwei gibt.
Glauben Sie, dass es der Auftakt für ein Comeback ist?
Nein.
Wollen Sie das nicht oder glauben Sie das nicht?
Ich glaube es nicht.
Also würden Sie es ihm nicht raten oder glauben Sie, dass es nicht vorhat?
Also beides. Ich glaube, dass er es nicht vorhat und ich an seiner Stelle würde es auch nicht tun. Er war 10 Jahre lang in der Spitzenpolitik. Er hat gezeigt, dass er Bundeskanzler kann. Er hat viel für dieses Land bewegt. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Und er ist auch in einem Alter, wo, wenn er in der Wirtschaft noch einmal groß durchstarten möchte, dann muss er das jetzt tun. Mit 50 braucht er nicht beginnen. Also er hat,
wem sagen Sie das?
er ist jetzt in den besten Jahren und ich glaube, dass ihm das auch gelingen wird. Und ich, so wie ich ihn einschätze, ist das für ihn jetzt auch die nächste Challenge.
Frau Šiškovič, die Filme haben jedenfalls großes mediales Interesse im Vorfeld hervorgerufen. Werden Sie sich aus professionellen Gründen der Sorgfältigkeit des Journalisten und des politischen Menschen die beiden Filme ansehen, um Sebastian Kurz besser kennenzulernen?
Also ich bin ja immer neugierig, ich würde mir schon die Filme anschauen. Aber was ich wirklich sehen möchte, ist eigentlich der Gerichtsprozess.
Ich glaube, in dem Newsletter auch geschrieben, das ist auch wenigstens gratis.
Der Eintritt ist frei, man kann es allen ans Herz legen. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, Gerichtsprozesse anzusehen. Und ich glaube, dort könnte man vielleicht am ehesten
aber wenn man diesen
die Wahrheit
zieht,
erfahren,
ist
was
Sebastian
Kurz gemacht
hat. Man glaubt, das ist eine Inszenierung vor Gericht. Ne?
Ich weiß nicht, ob wir unsere Gerichtsbarkeit jetzt als die wahre Inszenierung sehen sollen, müssen oder wollen. Ich würde grundsätzlich mal glauben, dass im Gerichtssaal Sebastian Kurz sich dafür verantworten muss, was er als Bundeskanzler in Österreich gemacht hat zu einer gewissen Zeit. In dem Fall jetzt ist er angeklagt, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Und das ist schon ein Vorwurf, den ich für wert halte, dass man sich damit genauer befasst. Und wenn Sie sagen, er hat gezeigt, dass er Bundeskanzler kann, also er ist ein Bundeskanzler, der zurücktreten musste, weil der Hauch der Korruption seine Administration hier umschwebt. Und das ist der erste Prozess. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Also ich finde jetzt, das ist ja nett, dass wir alle diskutieren, ob jetzt das der Anfang oder das Ende eines Versuches ist, noch eine weitere politische Karriere zu machen. Also das wäre natürlich ungefähr so, wie das in Amerika im Moment ist. Ja, die Leute stehen eigentlich mit einem Bein, zumindest im Gerichtssaal, wenn nicht mit einem Bein in einer Zelle und versuchen dann nochmal einen Nachschlag im politischen Leben zu versuchen. Also das wäre ja in Amerika eine Katastrophe, wenn Donald Trump zurückkehrt ins Weiße Haus. Und ehrlich gesagt halte ich das auch für keine gute Idee, wenn jemand, der sich so wie Sebastian Kurz unmöglich gemacht hat als Politiker in einem Land, das sowieso also einen Hauch von Korruption immer gerne mit sich trägt, aber den jetzt noch zu verstärken und dann nochmal darüber zu spekulieren, nochmal zurückzukommen. Also ich kann nur hoffen auch, dass die ÖVP sich das nicht antut.
Ob er sich als Politiker unmöglich gemacht hat, müsste ja wahrscheinlich das Wahlvolk entscheiden. Nicht?
Ja, also man sieht es jetzt auch im Film, da will ja offensichtlich auch keiner reingehen, weil das die Leute nicht so interessiert, wie vielleicht die Produktionsfirmen oder die Leute, die den Film geplant haben, sich das gedacht haben. Also
was glauben Sie, warum der jetzt da ist?
Warum der Film da ist? Mhm. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das ein bisschen sehr nach Zufall ausschaut, dass man zwei Filme zu dem Thema, und ich glaube, dass auch der Kurt Langbein, der Projekt Ballhausplatz gemacht hat, auch gar nicht sagt, dass das nicht damit zusammenhängt, dass das jetzt von öffentlichem Interesse ist, sich das anzuschauen. Bei einem Werbefilm riecht das halt mehr nach PR, nach Litigations-PR, was jetzt da im Falle von Kurz der Film passiert ist, dass man halt versucht, prozessbegleitend ein bisschen das Image zu beschönen.
Ja, man könnte auch sagen, der andere Film dient dazu, prozessbegleitendes Image zu verschlechtern.
Naja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es das noch braucht. Der Sebastian Kurz, ich meine, das ist ja immer jetzt so nett, dass Sie sagen, er hat so viel für das Land getan. Ja? Er musste zurücktreten wegen Korruption. Er steht wegen verschiedenen, er hat das in Anklagen im Raum.
Natürlich.
Wir wollen doch jetzt nicht unsere eigene Gerichtsbarkeit auch da in Frage stellen, wenn die Korruptionsstaatsanwaltschaft sagt, er hat nicht die Wahrheit gesagt, er ist wegen anderer Sachen, er hat nicht nur die Haare schön frisiert, sondern auch Umfragen in Zeitungen platziert. Das sind Vorwürfe, die ernst zu nehmen sind. Da kann man nicht einfach sagen, der Mann hat hier Gutes geleistet und kommt vielleicht zurück oder nicht. Sie sind eh auch der Meinung, er soll nicht zurückkommen. Das ist ja auch
Aber da muss ich jetzt schon einhaken, weil niemand ist ewig Bundeskanzler. Und es gibt Bundeskanzler, die ihren Job wahnsinnig gut gemacht haben, die dann trotzdem Wahlen verloren haben, die trotzdem zurücktreten mussten, hat es gegeben.
Ja, also aber er ist nicht freiwillig zurückgetreten, sondern er musste.
Er ist freiwillig zurückgetreten. Das Nummer eins und Nummer zwei, im Gegensatz zu einem Donald Trump oder Berlusconi in Italien, die alle es nicht erwarten können, irgendwie zurückzukommen, ist das ja nicht das Ansinnen von Sebastian Kurz. Das wird ihm ja jetzt unterstellt. Die beiden anderen genannten, die wollen das ja tatsächlich. Also das ist ja ein riesen Unterschied.
Aber das werden wir erst wahrscheinlich in einem Fall sehen. Herr Leposchitz, mit medial aufsehenerregenden Filmen hat ja auch die FPÖ durchaus Erfahrung. Also so quasi gibt es einen Erfahrungshorizont. Allerdings hat dann das Ibiza-Video, das mindestens so berühmt war und das wahrscheinlich auch mehr Leute gesehen haben als die beiden jetzigen Kurzfilme, zum Ausscheiden des letzten Obmanns der FPÖ, des damaligen Vizekanzlers, hat sie Strache geführt. Also das heißt, der war irgendwie eher eine Art Outplacement-Veranstaltung, dieser Film. Ist so ein Film auch tatsächlich eine gute PR-Idee, wenn man einen Wiedereinstieg plant?
Also zuerst mal muss man allen Kurzhassern und den Medien gratulieren. Man hat jemanden, der politisch erledigt war, massive Probleme mit der Justiz hat, wieder ins Rampenlicht gebracht und zu einem Player gemacht, der eigentlich gar nicht war. Also er ist jetzt wieder ein Player. Ich stimme dem zu. Also
Obwohl er will das gar nicht.
Also dafür, dass er das nicht will, ist er halt sehr medial präsent. Also vielleicht wurde er heute zum doppelseitigen Interview in der Kronenzeitung gezwungen von dunklen Mächten oder von seiner Mutter oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Aber er schaut jetzt schon so aus, dass er derzeit in jede Kamera beißt und in das Mikrofon beißt, das sich ihm irgendwo in der Nähe bietet. Also ich sage mal, sehr medienscheu, ein medienscheues Reh ist er ja derzeit wenig. Und ich glaube, dass er einfach das genießt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass das in der ÖVP, ich sage mal, in Teilen der ÖVP, besonders um den amtierenden Kanzler herum, sehr gern gesehen wird. Ich wage auch zu behaupten, dass man nicht allzu traurig wäre über eine Verurteilung von Kurz, mit der ich nicht rechne, weil wer geht schon wieder gerne in die zweite Reihe und wer ist jetzt eigentlich schon als B-Variante als Kanzler abgestempelt, wenn alle selbst der Kanzler ist zum Sebastian Kurz zur Filmpremiere gebildet. Das war ja de facto ein ÖVP-Präsidium dort. Ne? Das sind schon Zeichen, da wäre ich als Nehammer massiv nervös, aber natürlich auch, wenn ein Kurz antreten würde, egal ob in der ÖVP oder in einer eigenen Liste, die Bäume würden nicht mehr in den Himmel wachsen. Ich kenne es ja selber aus eigener Erfahrung bei der BZÖ-Gründung. Da hat es auch interne Umfragen vorgegeben, dass eine Liste Haider mit Sicherheit 15-20% machen würde. Also man ist dann um 10.000 Stimmen gerade noch ins Parlament reingerutscht. Also auf das darf man nicht bauen. Und wenn die Durchschnittsbesucheranzahl der in den Kinosälen bei 3 Personen pro Kinosaal ist, glaube ich, ist das Interesse enden wollen. Das ist kein Blockbuster, das ist ein Flopbuster derzeit.
Ja, aber das durchschnittliche Publikum des Wiener Programmkinos ist wahrscheinlich ohnehin in der Wählerschaft.
Ich würde mal sagen, das Cineplex Wien ist jetzt kein Programm.
Ja, aber im Cineplex Wien würde man sinnvollerweise so einen Film auch nicht spielen. Aber egal, Herr Czapp, Sie waren ja auch viele Jahre lang im Scheinwerferlicht der Medien, hatten zuerst das Jungrebell in der SPÖ mit ihren Fragen gegen Theodor Kehry, große Aufmerksamkeit, dann natürlich auch in hohen Funktionen, zuletzt das Klubobmann der Sozialdemokraten im Nationalrat. Leidet man dann unter Entzugserscheinungen, wenn die Aufmerksamkeit nach dem Ausscheiden aus der Politik nicht mehr da ist?
Ich muss einmal vorausschicken, ich war nie vorgeladen in einen Untersuchungsausschuss und ich habe insgesamt 2 oder 3 Ordnungsrufe bekommen, weil ich war immer für die britische Form der Auseinandersetzung. Die tut viel mehr weh, als wenn man immer so mit einem Dreschflegel, immer die feine Klinge, ja, genau so. Also das war einmal meine Grundlinie. dass die Entzugserscheinungen hat, natürlich, ja, verstärkt noch gewisse narzisstische Tendenzen, die er offensichtlich auch auslebt, aber das ist sein persönliches, mit dem muss er selbst fertig werden.
Aber fast
ich kann doch, also als einer, der wirklich sich mit Politik auskennt und ein Insider ist, ja, da gibt es jetzt nur zwei Erklärungsmöglichkeiten, dass sich 500 Menschen in das Kino bewegen zur Premiere, faktisch die wichtigste Bundesspitze der ÖVP, und vor allem der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, das ist da wieder ja geadelt förmlich dadurch, dass der dabei war. Es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten. Die eine ist, das Kurzproblem soll für die nächste Nationalrat zwar entschärft werden, indem man sagt, da geht es doch eh nichts dran, wir sind eh alle bei ihm. Und, jetzt kommt der zweite Punkt, es gibt einen Freispruch, dann ist die Sache sowieso erledigt. Es gibt keinen Freispruch, dann sagt man, es ist politische Justiz, der hat einfach Leute, die ihn verfolgen, die muss ihn ja verurteilen. Also der kann in beiden Fällen zurückkommen, wenn er will. Und für Nehammer ist es insofern schwierig, weil es gibt da auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Kurz kommt vor der Wahl, weil der Nehammer in den Umfragen einfach nicht weiterkommt, also so richtig weiterkommen tut er nicht, ja? Nämlich gar nicht in Wahrheit. Oder er ist am Wahlabend der steinerne Gast bei der ÖVP und sagt, hallo Nehammer, jetzt ist aber Zeit zu gehen, jetzt bin ich wieder da. Also es gibt diese verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten.
Und jetzt war Ihr Schlüssel in dieser Argumentation, war, wenn er will. Glauben Sie, will er?
Ja, selbstverständlich. Also der will ganz sicher, und der will da in der Privatwirtschaft nichts reißen. Ja, das ist einfach nur eine Schutzbehauptung, dass man sagt, ich bin ein unentdecktes privatwirtschaftliches Talent. Alle rufen nach mir. Also vielleicht komme ich, aber ich weiß es nicht, ob ich nicht für das, bevor Sie inzwischen machen, ich weiß nicht, ob mich das Land dringend braucht.
Zwischenruf heißt nur im Parlament, also, hier darf man das.
Herr Zapf, also Sie waren... Und auch ich, wir waren beide leidenschaftlich gern Politiker. Sie mehr als doppelt so lang als ich. Und ich habe jede Ihrer Reden, bin ich Ihnen an den Lippen gehangen, weil Sie wirklich, Sie haben vorher die feine Klinge unterstrichen. Es war so. Grandios, Ihnen zuzuhören. Aber ein Leben lang Politiker zu sein, das ist ein Phänomen von früher, würde ich jetzt einmal sagen. Und das meine ich jetzt respektierlich und nicht anders. Aber in den heutigen Zeiten, und das ist auch der Grund, warum ich dann nach meinem 30. Geburtstag die Politik verlassen habe, ich hatte es zu dem Zeitpunkt 13 Jahre lang sozusagen tatsächlich mit Leidenschaft getan, aber ein Leben lang Politiker zu sein, ist heute kein Lebensmodell mehr.
Gutes Thema.
Und das ist der Grund, warum Sebastian Kurz jetzt auch den Weg in die Privatwirtschaft nicht nur gewählt hat. Vielleicht hätte er es später getan, wäre es nicht zu diesen Vorkommnissen gekommen, aber der wird dort noch einmal durchstarten.
Aber wir leben in einer Demokratie. Wenn er sagt, ich möchte noch einmal kandidieren, ich will zurückkehren, na, dann kann er das. Wir leben in einer Demokratie und das ist zu akzeptieren. Ja, schade, dass Sie übrigens damals gegangen sind. Sie waren eine sehr gute
Aber
ich will da jetzt nicht irgendwie eine großkoalitionäre Diktatur, glaube ich, damals waren Sie sogar in einer gemeinsamen Koalition.
Aber wechselseitiger Respekt ist in dem Format nicht verboten.
Ja, okay, okay. Ja. Aber jedenfalls,
aber nicht erwünscht,
man muss,
oder?
Aber man muss davon ausgehen, dass er, wenn jemand gegangen wird. Im Großen und Ganzen war es so, weil er mehr der steirische ÖVP-Partei war. Es war nicht der Kogler. Der Kogler geht rum und sagt, ich, der Kogler, ich bin der Drachentöter. Das ist ein Unsinn. Ja. Es war ein bisschen aus der ÖVP, die wollten das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, so. Und das bohrt in einem. Und der sagt, ich hätte noch etwas vorgehabt. Ich wollte es tun. Und dann plötzlich hieß es, ich muss gehen. Ja. Und jetzt sage ich, die Frage ist nicht falsch, sage ja oder nein. Ja? Die Frage ist, für welches politisches System, Netzwerk, für welches Österreich, für was steht er eigentlich? Aber, ja. Und da möchte ich schon sagen, da muss man das sehr kritisch aufarbeiten. Es wird ja nicht bei der Gerichtsverhandlung zu diskutieren sein.
Aber es ist eine politische Frage. Frage.
Ich möchte eins noch dazu sagen, weil vorher auch, also ich kenne auch den Menschen Sebastian Kurz und warum er auch politisch ein außergewöhnliches Talent war, er hat es geschafft, immer. Und das wird ihm auch jetzt gelingen, seine persönlichen Emotionen bei den Entscheidungen, die er trifft, rauszuhalten. Und auch wenn es ihn reizen würde und auch wenn er der Welt noch einmal gern was beweisen würde, wenn es in Summe nichts bringt, weder ihm, noch der Partei, noch der Gesellschaft, dann wird es nicht
tun. Er wird Ihnen dankbar sein für die Art, wie Sie ihn verteidigen. Sie machen das wirklich sehr
Das ist
engagiert.
Aber meine Überzeugung.
Ja, aber wenn ich
das braucht sich auch ein Karl Nehammer
vor. Ich habe einmal eine gemeinsame Veranstaltung gehabt mit dem Herrn Mitterlehner, seinem Vorgänger. Wir haben beide eine Buchpräsentation gehabt. Und da hat man dann mitgekriegt, wie er damals die Ablöse seines Vorgängers Mitterlehner betrieben hat. Und da muss ich noch sagen, das ist eine Art von politischer Kultur, die finde ich nicht in Ordnung. Das muss man auch kritisieren. Und dann bin ich schon fertig. Und dann die Art und Weise, wie er dann weitergemacht hat. Und dann schon in Richtung, der hat ja praktisch Koalitionen, wenn es nur noch eine andere Partei gegeben hätte, hätte er nur eine dritte Koalition gemacht. Dem ist das völlig egal. Also der, für dem ist nur wichtig, er ist Kanzler, die ÖVP ist an der Regierung und der Rest ist
genau, aber damit er das wird, Frau Grünberger, müssten dann Wahlen sein. Es sind sehr viele Wenns und auch wie der Prozess ausgeht, aber zunächst und zuallererst müsste dann jemand Platz machen, der jetzt Bundeskanzler ist und Parteichef, nämlich Karl Nehammer. Genau. Und es müssten dann auch diejenigen zustimmen, die dann, als er ging, wie Herr Tschapp schon erwähnt hat, gar nicht so unfroh waren, dass er geht, nämlich die Landeshauptleute. Und man hört auch jetzt, dass die Landeshauptleute nicht unbedingt eine besonders große Freude haben damit, wenn er wieder zurückkäme. Genau. Und dass das aber diese Präsenz so massiv ist, Herr Leposchitz hat es ja angesprochen, vermutlich wurde er nicht unter Vorgehalt einer Waffe zu dieser Doppelseite der Kronenzeitung gezwungen. Also diese, und vielleicht ist es Litigation PR, aber das kann man auch wahrscheinlich irgendwie mit weniger Aufwand haben.
Aber Herr Fleischacker, das wäre doch gerade so, wenn Sie laden da sozusagen drei ehemalige Politiker bzw. Menschen aus dem politischen System ein. Wir hätten dann alle drei sagen müssen, nein, wir kommen heute nicht zur Diskussionssendung, weil wir sind ja nicht eitel. Oder wir wollen uns ja nicht wichtig machen. Ja, natürlich, wenn man eine Einladung bekommt für ein Kronenzeitungsinterview, natürlich macht man das. Also was, das,
aber die Frage wäre dann noch dahinter. Also es ist ja eine PR-Strategie wohl ziemlich sicher für was auch immer. Vielleicht auch wirklich nur fürs Ego, weil er genauso eitel ist wie ich und wie wir alle hier. Aber dann gibt es ja eine PR-Strategie, braucht jemand, der die Strategie macht. Zum Beispiel dafür sorgt, dass es innerhalb so kurzer Zeit die Mittel gibt, um einen Film von dieser Qualität, und handwerklich ist das ein ziemlich ordentlicher Film, da sind Sie alle einig, zu finden, der keine öffentlichen Förderungen bleibt, weil Sie ja vorhin auch irgendwie so betont haben, dass der Langbein-Film sehr wohl öffentliche Förderungen hat. Das macht man ja, glaube ich, nicht. Das ist relativ viel Geld, das es trotzdem kostet. Warum würde das irgendjemand ausgeben, um dem Ego des eitlen Herrn Kurz zu entsprechen? Hm.
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil ich
aber
weiß,
Sie sind PR-Strategin, Sie wissen, Sie kennen sich im Film aus, Sie wissen, was das kostet. Warum würde jemand, wenn das tatsächlich keinen anderen Hintergrund hat, als die Eitelkeit des Sebastian Kurz, sagen, die Eitelkeit ist mir jetzt aber ein paar Millionen wert. Warum?
Vielleicht war es ein Anliegen des Produzenten, vielleicht war es ein Anliegen des Regisseurs. Es sind schon sehr, sehr viele Filme gedreht worden, die dann am Ende des Tages sogar niemand angeschaut hat. Also die Motivation dahinter hat auch einen Haider-Film gegeben, wirst du vielleicht noch wissen. Also unterschiedliche Produktionen über Politiker hat es schon gegeben. Was die Intention dahinter war, das können die handelnden Personen sich selber artikulieren.
Was eine ganze Mitarbeiter sammelt er gerade um sich. Und da sind diese PR-Strategen auch dabei. Und die wollen zurück, weil die haben alle ihre Jobs verloren da drinnen. Ja. Und die wollen einfach zurück und die sagen sie bei der Schwäche des Herrn Nehammer, ja, der da gerade noch da ist. Da wollen wir eigentlich versuchen, ob es nicht eine Alternative gäbe, dass die ÖVP, und das ist das Wichtigste, auf alle Fälle vor der SPÖ ist, am besten überhaupt der Erste ist. Das ist die Zielsetzung.
Also sehe ich eigentlich. Ja,
aber da muss man jetzt schon mal einhaken, weil wir reden davon, dass der Nehammer bleiben wird. Na, der Nehammer ist nach der nächsten Wahl mit Garantie weg, weil der wird mindestens zweistellig verlieren, wenn sich nicht irgendein Wunder bei Wahlen passiert. Ne? Derzeit verlieren sie 14% in den Umfang, wenn sie 10% verlieren, ist es immer noch gewaltig und für die ÖVP ein massiver Macht- und Geldverlust. Ne? Und wenn man
aber Entschuldigung, bei der Frage, ob er der Erste sein muss.
Einen Punkt weil noch dazu, weil ich ja selber mit Sebastian Kurz auch ein Jahr lang sehr eng zusammengearbeitet habe in der Koalition. Wer wird denn jetzt, das ist ein völlig unbeachteter Aspekt ist, wer wird denn mit Sebastian Kurz nochmal zusammenarbeiten? Er hat zwei Koalitionen verraten, wirklich verraten, die Menschen hintergangen, die ihm vertraut haben. Und beim dritten Mal ist es ihm mit den Grünen selber passiert. Das Karma is a bitch. So, und niemand, zum Beispiel in der FPÖ, wird niemand einen Kanzler Kurz machen, zum Beispiel, weil da kenne ich den Herbert Kickl relativ gut. Weil einmal die Hand, die in einem Bereich
wurde, abgehackt hat. Ne? Herbert Kickl.
Da würde ich mal abwarten. Also von dem her, wir werden sehen. Aber ich kenne den Herbert Kickl relativ gut. Also der würde keinen Kanzler Kurz mehr angeloben, weil ich war ja selber im Zimmer, im Vizekanzleramt, wo Sebastian Kurz angerufen hat und den Norbert Hofer und erklärt hat, ich weiß, ich habe es versprochen, ich habe euch das Wort gegeben, aber wir brauchen jetzt trotzdem das Innenministerium. Ich weiß, ich habe halt ein bisschen gelogen und jetzt nach der Pressekonferenz vom Strache, erst ist auch ein bisschen hinterhältig, aber vergebt mir doch und machen wir weiter. Ne? Und niemand wird mit so jemandem mehr zusammenarbeiten, weil da jedwede Vertrauensbasis zerstört ist. Und ich schätze Sebastian Kurz persönlich durchaus. Also ich kann nichts Negatives über ihn sagen. Aber
welche
persönlich, welche der Parteien, er hat die SPÖ rausgekickt, aus der Koalition. Nein, er hat die SPÖ rausgekickt, er hat die FPÖ trotz gegebenem Handschlag, ich will Ibiza nicht verteidigen, aber die Vereinbarung war mit Handschlag eine völlig andere und hat sein Wort gebrochen. Wirklich im Verrat begangen. Wer soll so jemanden noch trauen? Und jetzt hat er den nächsten, haben wir den nächsten auf der Deathlist.
Ein negativer Machiavellist, der kommt auf dem Index des Vatikans. Mit das der Art und Weise, wie er Politik macht.
Aber Sie haben gesagt, das finde ich interessant, weil Ängste bestimmen ja relativ oft auch das Agieren in politischen Prozessen, vor allem Angst vor Machtverlust. Und Sie sagen, Herr Nehammer muss überhaupt keine Angst haben, er ist ohnehin weg beim nächsten Mal, weil er wird so viel verlieren. Jetzt hört man, und das ist auch beim Herrn Csapcsa angeklungen, dass viele Strategen sagen, man kann das auch schon in Zeitungen lesen, eigentlich geht es dem Herrn Nehammer überhaupt nur um eins, nämlich, dass er Zweiter wird.
Vor der SPÖ zu lieben.
Dass er vor der SPÖ ist. Das ist so wie der Witz in der Wüste, ja. Oder? Wie zwei da sind und dann fängt der eine an und da kommt der Löwe und der fängt an, seinen Rucksack auch auszupacken für Laufschuhe und sagt der andere, bist du wahnsinnig? Nur wenn du jetzt Laufschuhe anhast, wirst du ja überhaupt nicht schneller sein und dem Löwen nicht entkommen. Und der sagt, ich muss nur schneller sein als du. Und das ist das politische Spiel offenbar derzeit, dass Herr Nehammer sagt, ich muss nur vor der SPÖ sein.
Der Herr Lepuschitz ruht sich auf den momentanen Umfragen, die sagen, dass der Herr Kickl so weit vorne ist. Und das taugt dir natürlich, ja, finde ich eh in Ordnung.
Es taugt den Wählern, ne? Also sonst
ja, man muss das auch zur Kenntnis nehmen. Und es ist jetzt grundsätzlich nicht so, dass die Politik, die gemacht wird, von allen Parteien sich selbst übertrifft, wo man sagt, einer ist jetzt besser wie der andere. Also ich glaube, das traue ich mir jetzt hier heute auch zu sagen, anstrengen müssen sich alle.
Absolut.
Und sonst muss nämlich der Kickl wirklich nur nichts anderes tun, als sitzen bleiben und warten und schauen, dass er irgendwie keinen Fehler macht und am besten nichts sagt. Also gefordert in Österreich sind alle Parteien, das ist auch ein Karl Nehammer. Aber was jetzt die Geschlossenheit der ÖVP betrifft und einige Landeshauptleute haben sich ja sogar öffentlich artikuliert, dann ist er eindeutig die Nummer eins.
Und niemand will den Kurz zurück. Sie wollten gerade sagen, dass wir über das falsche Thema reden.
Diskussion, ja, also ich finde, mir fehlt ein bisschen, es ist wir sind so eingestiegen, glaube ich, auf dieses ganze populistische Konzept, jetzt uns darüber zu unterhalten, ob jetzt der Kickl oder der Kurz zurückkommt und wie die alle dann da. Im Grunde genommen sind das doch alles Politiker, die in der Opposition ganz gut aufgehoben werden oder in der Privatwirtschaft, weil die haben im Grunde genommen dieses Land in Disreputation gebracht. Ja, es erinnert mich sehr an die Diskussion, die konservative Partei in Großbritannien führt, wo man spürt, dass nach Jahren von rechtspopulistischen Überschlägen, wo das ja in Großbritannien mit dem Brexit auch noch ernsthafte Konsequenzen hatte, die nicht so leicht zu reparieren sind, wie eine Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Aber dass alle diese Parteien, die im konservativen Bereich versuchen ja auch Leute und Wählerschaften zu vertreten, sich nur noch darüber unterhalten, ob ihr Image repariert wird oder nicht oder ob man noch rechtsextremer nach Wählern von der FPÖ schielen kann, das finde ich im Grunde genommen wirklich bedauerlich. Wir sollten das auch hier nicht nur das jetzt besprechen. Also es wäre wichtiger, finde ich, wenn die ÖVP sich überlegt, okay, wofür stehen wir eigentlich? Was sind christlich-soziale Werte, wenn man sowas wählen will? Was ist das? Ist das jetzt einfach nur aggressive Einwanderungspolitik zu betreiben und zu glauben, man kann die Flüchtlinge raushalten, indem man die Grenzen alle zusperrt. Und diese Sachen, die sind ja einfach so viel wichtiger Dinge zu besprechen. Ja? Der Klimawandel, wo sind diese Diskussionen in diesen Parteien? Also wenn die ganze Republik hier eine Woche darüber diskutiert, dass die ganze ÖVP-Spitze sich zur Premiere von einem Kurzfilm bewegt, der ein Imagefilmchen ist, ist das auch ein Armutszeugnis.
Haben Sie ihn schon gesehen?
Den Film? Ja. Nein, wie gesagt, ich gehe zum Gerichtsprozess, wenn ich in Wien bin.
Aber woher wissen Sie dann, dass es ein Imagefilm ist?
Oh, weil ich natürlich die Analysen aller meiner Kolleginnen und Kollegen gelesen habe.
Okay. Ja. Also Sie finden, es sollten sowohl die ÖVP mit Nehammer Kurz, wem immer, als auch die FPÖ mit Kickl in Opposition gehen. Und dann kommt eine SPÖ-Alleinregierung und Andreas Babler.
Also ich finde, ein demokratischer Ansatz wäre natürlich, dass man nach einigen Jahren, wenn man an der Regierung war, auch vor allen Dingen, wenn man hauptsächlich Korruption und Skandale produziert hat. Ja.
Also grundsätzlich ist damit der demokratische Ansatz, dass der Wähler entscheidet.
Die Wählerin auch, ja?
Ja, natürlich. Ich gendere nicht. Ne? Dass der Wähler entscheidet und derzeit, ich will sie nicht demoralisieren, aber die Ampel liegt bei 40%. Das ist völlig absurd, dass es eine linke Mehrheit geben wird. Ne? Mit den Kommunisten geht sich das dann aus in einer Vier-Koalition. Also es wird wieder, da kann die Linke jetzt so hüpfen, wie sie will, aber durch den Ausschluss der Freiheitlichen und der Sozialdemokratie ist die ÖVP gesetzt. Sie wird in der nächsten Regierung wieder vorhanden sein, weil es keine Mehrheit ohne die ÖVP geben wird. Deswegen ist das eine reine Schaumschlägerei, solange SPÖ und FPÖ nicht miteinander können. Da gibt es gute Gründe dafür, sich der SPÖ, ich bin ein Gegner dieser Ausgrenzungspolitik, ist die ÖVP gesetzt. Ne? Das ist die ewige Regierungspartei. Und da kann man jetzt vor Wahlen und in diesen Diskussionen sagen, die schreckliche ÖVP und der schreckliche Kurz und alles ist total schrecklich und dann koaliert man wieder. Und wer soll denn das ernst nehmen?
Wenn die ganze Diskussion so weitergeht, wäre nur depressiv. Also erstens einmal entscheidet es wirklich der Wähler und die Wählerin. Zweitens einmal, ich glaube, ist das Ziel von Andreas Babler, dass das Schwarz und Blau keine Mehrheit mehr hat, damit dieses Drohpotenzial nicht mehr da ist, das ich noch miterleben habe müssen. Und ich war immerhin fast 35 Jahre im Parlament als Klubmann, immer Bundesgeschäftsführer. Das war immer die schwarz-blaue Mehrheit im Hintergrund und quasi bei den Verhandlungen hat die ÖVP immer die Alternative gehabt und das hat dann der Schüssel auch gemacht.
Das gibt es übrigens seit 37 Jahren durchgängig.
Ja, die werden demnächst in die Verfassung reinschreiben, egal wie die Wahlen ausgehen, die ÖVP muss immer in der Regierung sein. Ja, das werden die in der ÖVP bald diskutieren. Und das Problem war immer, diese Mehrheit war das Problem. Diese Mehrheit muss sagen. Das hat der Andreas Babler, muss jetzt das erfüllen. Er muss schauen, dass Schwarz-Blau keine Mehrheit hat, Mandatsmehrheit im Parlament. Und er muss schauen, dass er Erster wird, dann ist man nämlich sauberer Bundeskanzlerkandidat und nicht bloß, so wie es die ÖVP gerade diskutiert, Hauptsache ich bin Zweiter und die anderen sind Dritter.
Aber Herr Schatt, das würde bedeuten... Andi Babler den Grisou als Maskottchen nehmen, der wollte da immer Feuerwehrmann werden. Also derzeit nein,
aber ich meine, dieses gläubige Blitzen ist in den Augen. Nein. Kickl ist vorne und Kickl bleibt vorne.
Wer weiß, wie das ausgeht, aber derzeit sieht es so aus, dass der Andreas Babler ungefähr am Stand bei Randy Wagner ist. Ne? Also da kann man ein Plakat machen mit dem Feimann, das hätte ja auch noch zusammen.
Der ehemalige Clubobmann, der Blauen, der mit dem Stache bei dem Ibiza-Video diese Hauptrolle gespielt hat, der hat gesagt, das Schicksal der FPÖ ist immer, in den Umfang sind sie vorne und am Wahltag sind sie dann doch nicht vorne. Dafür muss der Wähler und die Wählerin was tun und dafür müssen die anderen Parteien was tun. Weil das ist diese Angstlust, die da bei manchen sind. Ich spüre, dass der Kickl kommt. Ja, das ist doch alles ein Quatsch. Und sie diskutieren da über den Kickl, ob gerade das Ohr so ist und ob gerade die Nase so ist. Das interessiert kein Mensch. Wofür steht er? Wo sind die Schnittmengen? Was lehnen wir ab?
Aber dann
was
bleiben wir genau bei der Debatte und diskutieren wir vielleicht mal kurz, weil man könnte ja sagen, alle sagen, oder Frau Šiškovič hat auch wieder gesagt, Kurz hat die ÖVP zu weit nach rechts geführt, rechtspopulistisch, rechtsextrem. Ne? Nur inhaltlich nicht in den Prozenten. Und jetzt müsste die Nehammer ÖVP wieder mehr in die Mitte zurückkehren, christlich-sozial. Die SPÖ ist stark nach links gerückt, kann man sagen, mit dem Andreas Babler. Und wenn man dann sagt, und das soll dazu führen, dass ÖVP und FPÖ keine Mehrheit mehr haben, dann müsste man mit den Grünen eine Mehrheit zusammenbringen. Wie kann man sich positionieren? Die FPÖ, glaube ich, sieht überhaupt keinen Repositionierungsbedarf. Die hat ja eine Art Monopol auf diese Position. Wenn Sie sagen, darum ging es, Frau Šiškovič, und man sollte sie nicht unterhalten, kommt er kurz wieder oder nicht, sondern was sind die inhaltlichen Positionen, die einzelnen Parteien
sie hat recht, vertreten. Sie sagt, wo korrigiert
ich die ÖVP? Ich habe aber nicht Sie gefragt, Herr Schaff. Ich habe die Frau Šiškovič gesagt.
Entschuldigung.
Ich glaube, eine wirklich intensive Zeit hinter uns, wo Rechtspopulismus sozusagen das Konzept war, was einige Länder, inklusive Österreich, auch aus der Spur geschmissen hat. Die Frage ist auch jetzt, was passiert? Können sich die Parteien, die dem verfallen sind, so wie die ÖVP und sich immer weiter nach rechts bewegt haben, können die sich wieder fangen? Ja, und das ist auch schwer, wenn man an der Regierung ist und unter Umständen ist die Opposition da ein guter Ort, ja, um sich neu aufzustellen, auch neue Persönlichkeiten reinzuholen. Ja. Wenn Nehammer ist jetzt nicht das größte politische Talent, aber das größte politische Talent, wie der Kurz genannt wurde, war auch nicht die Antwort auf alle Fragen. Also man müsste sich das eine Weile anschauen. Das ist inhaltlich sowohl personell schwierig. Und wenn wir sehen, wie schlimm die Auswirkungen dieser rechtspopulistischen Phase in Amerika, in England oder hier zum Beispiel sind und man sieht, wie schwer es ist, da die Wählerschaft, aber auch die Parteien selber wieder zurückzuholen in einen einen auch inhaltlichen Diskurs, wo die Leute sich auch überlegen können, was ist wirklich, was sind die wichtigen Aufgaben jetzt im 21. Jahrhundert? Und das ist etwas, was wahrscheinlich Jahre braucht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt unbedingt depressiv werden müssen. Also es gibt gute Ansätze in den verschiedenen
Ländern. Ganz kurz, die derzeit regiert schon noch die ÖVP mit der linkesten Parlamentspartei, den Grünen, also die rechtspopulistische Spur. Und seit 4 Jahren werden
wir... Ja, aber da können wir schon froh sein.
Aber seit 4 Jahren werden wir so schlecht regiert wie noch nie. Wir haben Rezession, wir haben steigende Arbeitslosigkeit, Megaschulden. Das ist nicht alles mit Corona zu erklären. Die Grundrechte wurden abgebaut. Stell mal vor, was hätte denn wie hätten denn alle geschrieben, hätte Herbert Kickl diese Grundrechtseinschränkungen gemacht. Ne? Ein Wahnsinn und Europa und Urbanisierung, ganz, ganz, ganz furchtbar. Und jetzt haben wir diese Regierung. Und wenn wir sagen, auch als Beispiel unser größter Nachbar Deutschland, ne? Ampelregierung, hat ebenfalls eine Rezession, während alle anderen großen Volkswirtschaften der Welt im Plus sind. Das ist ja ein abschreckendes Modell, die Ampel. Allein wenn man sich anschaut, dieses neue Gesetz, wo man sich einmal pro Jahr das Geschlecht aussuchen kann, einfach mit Unterschrift, was man ist, Mandal oder Weiberl, einmal pro Jahr, ausgenommen, es kommt ein Krieg, da dürfen sich die Männer nicht mehr als Frauen fühlen, weil da müssen sie dann einrücken. Das ist doch nur mal die totale Absurdität. Oder das Heizungsgesetz, Habecks Heizungsgesetz in Deutschland zum Beispiel, wo in 6 Jahren so viel CO2 eingespart wird, wie China an einem einzigen Tag rausbläst, aber die Häuselbauer in den Ruin getrieben werden. Das ist doch, man muss warnen vor diesem ganzen Extremismus, vor diesem Fundamentalismus im Politischen. Wir brauchen wieder Zurückkehr zur Normalität. Und da hat der Nehammer ja recht gehabt. Wir brauchen wieder Normalität, der Hausverstand und ein bisschen mehr, weniger auf die Eliten hören, sondern einfach auf die normalen Leute, die ums Überleben kämpfen. Kein Mensch diskutiert über den Kurz, sondern die diskutieren über Rechnungen, über ihren geringen Verdienst, über Inflation. Dass man keinen Operationstermin mehr kriegt, dass das Gesundheitssystem nicht funktioniert, dass die Kinder keine ausgebildeten Lehrer mehr haben. Das sind unsere echten Probleme und über das redet keiner. Das ist das strategisch notwendige uns in der Regierung.
Also ich glaube, wir befinden uns alle, Politik, aber auch Medien, ein bisschen in einer Oberflächlichkeitsfalle. Das stimmt schon. Also da haben Sie total recht, weil wir in komplexen Zeiten, krisengebeutelt durch Corona, durch Krieg, Teuerung, Inflation, die Sorgen der Menschen im Gesundheitsbereich, einiges, was nicht so sein sollte, Pflegethemen. Die Themen sind teilweise so komplex und die Politik in Summe ist oft nicht in der Lage, diese komplexen Fragen mit simplen Antworten zu erklären. Die Bürger haben Sorgen, haben Ängste. Und das ist dann immer die Konsequenz oder die Folge dessen, dass man sich in Extreme bewegt, sowohl nach links außen als auch nach rechts außen. Das erleben wir jetzt nicht zum ersten Mal. Das hat es in der Geschichte schon wahnsinnig oft gegeben. Und tatsächlich müsste sich die Politik, nämlich alle Parteien, am Riemen reißen, genauso aber auch die Medien, und sagen, fangen wir an, uns genauer mit den Inhalten zu befassen. Fangen wir an, die Dinge besser zu erklären. Ich sage heute nicht zum ersten Mal, dass sozusagen Parteien, die meinen, staatstragende Parteien zu sein, sich mehr in die Mitte bewegen müssen. Ja, schaue ich jetzt durchaus auch Sie an. Ich glaube auch, dass die SPÖ eine Verantwortung hat. Die ÖVP, auch die hat diese Verantwortung, aber auch alle anderen Parteien sind eingeladen, für die Leistungsträger dieses Landes auch Politik zu machen.
Können wir das konkretisieren? Was heißt sich in die Mitte bewegen? Also wenn man dann sagt, nehmen wir ein Beispiel für die SPÖ und ein Beispiel für die ÖVP. Was würde es bedeuten, wenn sich die ÖVP in einem Thema, wo sie jetzt nicht in der Mitte ist, in die Mitte bewegt? Was würde es bedeuten, wenn sich die SPÖ in einem Thema, wo sie jetzt nicht in der Mitte ist, in die Mitte bewegt? Können wir es konkretisieren? Weil das sagt sich so schnell. Und Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Ja. Aber was wäre ein ganz konkretes Beispiel, wo, um ernsthafter zu werden, um seriöser zu werden, um nicht mehr nur an der Oberfläche zu bleiben, die ÖVP eine Position, die sie jetzt hat, ändern müsste, um in die Mitte zurückzukehren, und die SPÖ? Was wäre ein konkretes Beispiel?
Also ein Paradethema ist sicherlich von beiden Seiten unterschiedlich beleuchtet, Besteuerung, also Vermögensteuer, Steuern auf Eigentum, Erbschaftssteuer, sozusagen Babler ist hier mit einer Ansage an die linke Klientel losgeritten, hat es dann einmal korrigiert, weil er wahrscheinlich Anrufe bekommen hat von Grundbesitzern und Häuselbesitzern, auch aus der SPÖ, die gesagt haben, Herst, wenn du das jetzt machst, dann besteuerst du mich auch. Dann hat er die Grenze wieder ein bisschen nach oben gerichtet. Aber da reflexartig als erstes Konzept, wie man dieses Land nach vorne bringt, zu sagen, hit the rich. Das ist sozusagen Vorschlag der SPÖ. Die ÖVP sagt dann reflexartig sicher nicht, und das kommt mit uns irgendwie überhaupt nicht in Frage, und damit ist sozusagen Klientelpolitik par excellence und passiert dort genau gar nichts. Also ich glaube, Leistungs...
Und was wäre die Position der Mitte? sich die beide einnehmen sollten?
Nein, auch darüber zu diskutieren, welchen Stellenwert hat Leistung in unserer Gesellschaft. Wie kann man unternehmerisches Dasein, junge Unternehmer, die sich auf den Markt bewegen, die möglicherweise auch scheitern werden, wie kann man die unterstützen? Und nicht sozusagen, wie kann man den Schrebergarten auf der einen Seite verteidigen und auf der anderen Seite der Nachbar, der mehr hat, dem vielleicht was wegnehmen. Das ist total
aus. Vielleicht können wir über das Thema jetzt dann Innenpolitik und Wahlen und Positionierung abschließen.
Ja, ganz kurz auf das eingehen. Es bleibt bei der SPÖ dieser Dreisprung Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Und mit dem hat es mehrere sozialdemokratische Regierungen mit der ÖVP gegeben, wo genau diese Werte, einmal mehr, einmal weniger, Berücksichtigung fanden. Und wenn es der Andreas Babler vorschlägt, Luxussteuer, Vermögensteuer, was auch immer, dann ist es nur links, wenn ich sage, ich will es mit Gesetz gegen den Willen aller beschließen. Es wird aber dann eine linke Mitte mit auch unter Umständen auch mit Christlich-Sozialen und anderen sein, wenn ich sage, inklusive der Sozialpartner, wir machen Vorschläge, das muss in der alten österreichischen Tradition Arbeitgeber, Arbeitnehmer in der Sozialpartnerschaft diskutiert werden, dann kommt es ins Parlament und dann ist es zu beschließen. Und das verstehe ich unter einem im nationalen Interesse zusammenrücken, denn es ist nicht wurscht, wenn ein paar tausend Leute ein Vermögen von 700 Milliarden haben. Ich habe jetzt nachgedacht, ich habe 1983...
Aber das haben Sie ja nicht gestohlen.
Nein, aber 700 Milliarden ist doch...
Das haben Sie verdient
und
das ist
verstreuert worden. Entschuldigung. Steuern ist ja nicht, das ist ja dann keine Frage, ob man den Leuten was rechtswidrig wegnimmt, sondern eine Frage der Umverteilung in einer Gesellschaft.
Wir leben in einem Höchststeuerland. Es ist ab 1983, da habe ich meinen ersten Sozialbericht im Parlament zu diskutieren gehabt. Und selbst unter der Kreisky-Zeit habe ich bemerkt, wie da ein Gleichgewicht entsteht. Immer weniger Leute haben immer mehr. Damals war es aber nicht so wahnsinnig schrecklich, wie es jetzt ist. Und es kann doch um Gottes Willen in der Meinung von Millionen Österreicher und Österreicher doch richtig sein, ohne dass sie Angst bekommen müssen, dass wir da eine ganz schmale Schicht von ein paar tausend Leuten haben, die übrigens die selbst aufrufen, jetzt besteuerte Reichen. Selbst aufrufen, auch spenden. International.
Moment,
der Haselsteiner von der Strabag einmal gesagt hat, ich möchte eigentlich eine Steuer zahlen für das, weil ich so reich bin. Und ich bin der Meinung, wenn man da 700 Milliarden vermögen,
lieber Josef, wissen Sie, der Herr Haselsteiner hat eine Stiftung extra deswegen gemacht, um wenig Steuern zu sparen. Das ist euer Vorzeigemodell.
Es gibt da Leute, die
sich ändern. Selbst der Falter-Chef ist in einer Stiftung.
Es wird nicht sehr viel einfacher für uns, wenn alle gleichzeitig.
Es gibt aber, eigentlich macht mir was ganz anderes mehr Sorge, nämlich Junge, die jetzt sagen, ich glaube, mit dem, was ich in meinem Leben jemals verdienen werde, kann ich mir Eigentum wahrscheinlich gar nicht mehr erwerben.
Wegen der Inflationsrate zum Beispiel.
Ja, aber das ist doch ein Thema, worum man sich kümmern
aber
muss.
Aber dann
muss
doch die ÖVP kommen und sagen, okay, wir sind für Eigentum. Übrigens, wir sind auch nicht gegen Eigentum. Eigentum ist Eigentum. Sondern wir sagen einfach, können sich die überhaupt das Eigentum leisten? Eine Eigentumswohnung zum Beispiel. Und das hängt mit der Inkompetenz dieser Regierung zusammen, diese Inflationsrate wirksam bekämpfen zu können. Und jetzt fangen die Banken an, nachdem die 26 Milliarden abkassiert haben, nochmal 18 Milliarden, keine Sparbuchzinsen, keine Zinsen, das ist nichts Hinterreach. Das ist eine Sauerei, dass die einfach kassieren und keine Zinsen zahlen und in Wirklichkeit bei den Kreditzinsen immer noch weiter auf. Und jetzt eine Mittepolitik muss sagen, liebe Banken, Sie sind unersetzbar, wir lieben euch, aber wir wollen haben, dass es da eine gerechte, jetzt kommt es langsam. Ja, weil damals erst müssen alle Zeichen aufsteigen, die da waren, bis die endlich reagiert haben. Und das finde ich so ärgerlich. Und da hätte die ÖVP mehr machen können. Und,
ich sehe schon, obwohl alle glauben, es ist oberflächlich über die Rückkehr und Neuwahlen und die nächste politische Konstellation zu reden, sind wir schon mitten im Wahlkampf. Sie können es ja noch immer. Wir gehen jetzt zu einem weiteren Thema, das in der Woche für sehr viele, ich glaube, auch inhaltlich substanzielle Diskussionen gesorgt hat. Und das war der Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister, der lange und viele Monate verschoben wurde und jetzt stattgefunden hat. Das Medieninteresse war davor schon sehr groß und auch hinterher, weil über dieses Urteil, das dort gefällt wurde, sehr intensiv diskutiert wurde und noch immer wird. Schauen wir uns eine kurze Zusammenfassung an.
76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen und mehr als 100 Gramm Kokain. Und das bei einem ehemaligen Burgschauspieler und Fernsehstar. Die Aufregung um den Prozess gegen Florian Teichtmeister war groß. Das Strafmaß hingegen fällt gering aus, denn ins Gefängnis muss er nicht. Stattdessen lautet das Urteil auf 2 Jahre bedingt und die Verpflichtung, eine 2021 begonnene Psychotherapie fortzusetzen und sich einer psychiatrischen Behandlung zu unterziehen. Damit bleibt Teichtmeister auf freiem Fuß und das Unverständnis darüber ist bei vielen groß. Auf Demonstrationen und Social Media beschweren sich viele über eine Zweiklassenjustiz. Genießt Teichtmeister hier einen Promi-Bonus?
Herr Lebusch, ist 2 Jahre und Behandlung für Florian Teichtmeister, also die bedingte Gefängnisstrafe. Sie waren einer derjenigen, die auf der Plattform X, vormals bekannt unter Twitter, ihren Unmut über das Urteil kundgetan haben. Was ist Ihr Blick auf dieses Urteil? Wie erklären Sie sich auch? Also man muss ja nicht nur schimpfen, sondern was glauben Sie, warum wurde dieses Urteil so gesprochen?
Weil die Rechtslage so ist, das muss man dazu sagen. Also der Richter ist, glaube ich, derjenige, den man am wenigsten an den Pranger stellen musste, hat die Rechtslage einfach umgesetzt. Also da muss man vorsichtig sein.
Aber wenn Sie sagen, er konnte nicht anders, die Frage bedingt oder unbedingt, hätte in seinem Ermessen auch im Rahmen der gültigen Rechtslage aber anders ausgehen
können. Ich will das den Richter jetzt auch nicht zu groß verteidigen, aber die Frage ist, was haben wir für ein Rechtssystem, dass jemand, der über Jahrzehnte, da geht es ja nicht um Kinderpornografie, da geht es um den Missbrauch, die Vergewaltigung von kleinen Kindern. Da hat sich das angesehen. Der Mann hat Gewaltfantasien. Der hat sich dazu sich selbst aufgenommen, wo er sich diese Videos angesehen hat. Er hat massiv Gewalttexte und Gewaltfantasien dazu geschrieben. Der Gerichtsgutachter hat ihn als massiv gefährlich eingestuft. Und dann geht dieser Mann als freier Mann nach einem Prozess vor die Tür und kann am nächsten Tag mit einer Erektion am Spielplatz ihrer Kinder sitzen und wird nicht geschützt. Und es gibt 1%, die Psychologen und Psychiater sagen, 1% sind ungefähr schwer pädophil.
Man nennt das Kernpädophil.
Kernpädophil heißt das, ja. Und das ist auch nicht therapierbar. Das muss man auch, das sagt jeder, das ist nicht
trotzdem kann man nicht 1% der männlichen Bevölkerung einsperren.
Das ist nicht therapierbar. Und was mich beim Teichmeister-Prozess am meisten schockiert hat, war, wo dann ein Kommentator gesagt hat, es gibt 60 solcher Fälle pro Woche. 60 Fälle pro Woche. Wie viele tausende Kinder, wie viele tausende Seelen hier zerstört werden. Und natürlich gibt es in der Justiz auch das Prinzip der Generalprävention, also der Abschreckung durch Strafe. Und das ist hier überhaupt nicht da. Ich verstehe nicht, wie die Regierung die Verschärfungen hinauszögern kann. Das verstehe ich in keinster Weise, warum man hier nicht Mindeststrafen macht. Das kann doch nicht sein, dass jemand hier bedingt rausgeht. Jeder Händeldieb wird eingesperrt. Bei jeder kleinsten untreue Geschichte wirst eingesperrt. Aber wenn du diesen fürchterlichsten Kindesmissbrauch hast, mit den Vergewaltigungen passiert denn nichts. Und man muss sich auch ansehen, warum denn das so lange? Es hat ja eins noch. Ganz Wien wusste es. Also ich habe es erfahren im August 21, dass bei Teichtmeister die Ermittlungen sind und dass es die Hausdurchsuchungen etc. gegeben hat. Warum hat das keiner geschrieben? Ich habe das Journalisten mitgeteilt. Bitte, ich weiß es nicht. Recherchiert es. Ich habe gehört, die Quelle ist gut. Es ist monatelang nichts passiert. Warum wurde bei dem Prozess, und das muss man nachfragen, warum wurde kein einziger Zeuge geladen? Zum Beispiel die Lebensgefährtin, die ihn aufgedeckt hat, ist nicht geladen worden. Da gab es massive auch Gewaltvorwürfe gegenüber Frauen, ne, vom Herrn Teichmeister. Es ist nicht befragt worden. Warum? Wie kann so etwas passieren? Und da fangen die Menschen an, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu verlieren, weil ein Rechtsstaat funktioniert nur dann, wenn die Menschen ihm vertrauen. Und wir gefährden unseren Rechtsstaat mit solchen
Institutionen. Aber Herr Lebuschitz, es ist doch genau umgekehrt. Es gibt so viele Fälle, wo Menschen nie belangt werden, wo es keine Prozesse gibt. Es müsste natürlich viel mehr, müssten Täter vor Gericht kommen. Aber in dem Fall kam er vor Gericht. Er kam vor Gericht und er ist verurteilt. Und ja, er muss sich ist. Einer Therapie... Ja, aber es ist sozusagen nicht so... Wir müssen nicht das Rechtssystem jetzt in Frage stellen, in diesem Fall. Das ist jetzt sozusagen eine Aus... Ich bin nicht gegen Verschärfungen,
in Bezug auf Gewissen.
In diesem Fall...
Entschuldigung, natürlich, das stimmt, ja, weil das
folgt, ist wichtig. Ne? Es folgt dem vorgegebenen Rechtsmaß. Und weil es um die Frage mit Promi, Bonus und so... Ich meine, das war ein Schauspieler, der hat seinen Lebensunterhalt damit verdient, auf der Bühne zu stehen. Also er ist ruiniert, ja, seine Existenz ist ruiniert. Mein Mitleid hält sich wirklich auch in Grenzen, aber der Mann hat jetzt ein Urteil bekommen. Wir sollten uns vielleicht darüber unterhalten, ob andere Täter auf der Bühne
stehen. Wir könnten dafür nur eins noch, weil ich eins vergessen habe. Wie kann das auch sein, dass jemand mit 110 Gramm Kokain nicht einmal Anklage wegen Drogenmissbrauch bekommt.
Weil, man das nicht, weil der Konsum, weil der Konsum nicht mehr angeklagt wird.
Er hat auch keine Pornobilder, es gibt keine Chats, er hat nichts gekauft, er hat nichts weitergegeben, ist Darknet,
kommt man überall nicht mehr austauscht. Aber es hilft uns ja nichts, wenn wir Dinge sagen, die so nicht ziehen. Es hat keinen Sinn zu sagen, es ist Kinder vergewaltiger, wenn er keiner ist. Es hat keinen Sinn, lass es mir jetzt mir mal ausreden, es hat keinen Sinn zu sagen, da müsste angeklagt werden wegen Rauschgiftbesitz, weil der Besitz von Rauschgift einfach nicht mehr angeklagt wird, und zwar nie. Das hat sich geändert im Österreich. Das hat sich geändert. Der Punkt, den finde ich wichtig, den Sie gesagt haben, den es geht im Vertrauen ins Rechtssystem, der dreht sich ja immer wieder um eine ähnliche Sache. Wie Sie sagen, der große Skandal ist, dass es nur diesen Rahmen gibt und dass das Strafmaß nicht höher ist, ist ja die Verhältnismäßigkeit.
Ja, aber er hat ja auch, weil mich das so aufregt.
Ja,
er hat ja auch seiner Lebensgefährtin gedroht. Er hat so mächtige Freunde, wenn sie ihn ans Messer liefert, wird nichts passieren.
Mutmaßlich,
ne?
Sie waren nicht dabei und ich war nicht dabei.
Nach Aussage der Lebensgefährtin.
Ja, ich würde gern dabei bleiben, dass wir hier Dinge verhandeln und besprechen, die wir wissen, okay? Natürlich. Und wissen tun wir das Urteil und wissen tun wir, dass Sie sagen, das Problem ist in der Verhältnismäßigkeit. Und da wollte ich nochmal, was Sie sagen, ist schon richtig, so wie es passiert, sagen, Frau Šiškovič. Und um die Vergleiche geht es ja letztendlich, wenn es darum geht, ob die Leute den Eindruck haben oder die Bürger den Eindruck haben, dass das Rechtssystem angemessen unterschiedliche Delikte bewertet, auch im Strafmaß. Und wenn man das Urteil so nimmt, wie es jetzt gesprochen wurde, und weiß, dass vor kurzem ein Zechbrenner, der 414 Euro Schaden angerichtet hat, 2 Monate unbedingt im Gefängnis gelandet ist, wenn man weiß, dass ein Mensch, der beim Diebstahl von Lebensmitteln im Laden erwischt wurde, für ein Jahr in Haft geht, dann ist genau die Frage, haben wir sozusagen die richtigen Maßstäbe in der gesellschaftlichen Bewertung von Straftaten? Das ist ja die Frage, die da dahinter steht.
Ich bin jetzt keine Expertin in Psychiatrie. Und was wir aber in verschiedenen Interviews in dieser Woche ja auch hören konnten, das fand ich auch eigentlich ganz eindrucksvoll, dass teilweise in den Medien auch sehr gut darüber berichtet wurde, dass ja auch erstens mildernd in Anspruch genommen wurde, dass er ein volles Geständnis abgelegt hat und auch bereit ist, diese Therapie zu machen und die auch macht. Und die Gerichtspsychiater auch gesagt haben, es ist für Therapien hilfreich, wenn die Leute deswegen nicht im Knast sitzen. Und da gibt es also ein ganzes Umfeld an Überlegungen, wo ich gefunden habe, dass das eigentlich recht verantwortungsvoll damit umgegangen wurde jetzt. Ja. Es hat vielleicht ein bisschen lang gedauert, aber wir haben jetzt ein Urteil und wir brauchen jetzt keine Galgen vor die Häuser von den Familienmitgliedern
bringen. Es geht doch nicht nur um den Teichtmeister.
Nein, es geht um 60 Fälle pro Woche.
Lass dich mal kurz beruhigen. Es geht nicht nur um den Teichtmeister. Es geht zum Beispiel um diese ganzen Verbrecher, die das alles produzieren, die Vergewaltigungen machen, die das alles ins Netz hineinhängen, die damit ein Geschäft machen. Natürlich musst du den Markt austrocknen, der das auch will und es auch konsumiert. Ja? Aber um die geht es. Und dann geht es um den Darknet. Dann geht es um das, wie kann ich ins Internet hineinkommen und wie kann ich das abschalten, wie kann ich das wegkriegen, was kann ich da nehmen. Das ist der Herr Kahner, der Innenminister, genauso gefordert. Und das geht aber weiter über Österreich in die Europäische Union hinein. Also da muss man ansetzen. Wir reden immer nur über den Teichtmeister.
Weil wir heute ein Strafrechtsdelikt haben, dessen sich jemand schuldig gemacht hat. Und deswegen muss das Gericht eine angemessene Strafe dafür
geben. Darf ich zu Eingangsfragen?
Unbedingt was? Auch kriegen, der Meinung bin ich ja. Da hätten wir es unbedingt dabei sein, ein Großteil der Analyse Stimme zu. Aber mir ist das zu kurz. Ich will diese Verbrecher kriegen, die das produzieren. Die darf man jetzt vergessen.
Das sehe ich 100% genau richtig. Die Eingangsfrage war, gibt es einen Promi-Bonus? Ja? Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, dass ein Promi-Malus ist, weil wenn jemand bekannt ist und in der Öffentlichkeit steht, wird das von vorn bis hinten durchdiskutiert und durch die Medien gezogen. Also wäre so ein Fall in der Zivilgesellschaft passiert von jemandem, den man nicht kennt, hätte möglicherweise der Arbeitgeber davon gar nicht erfahren.
Darf ich nur ganz kurz nachfragen, genau an der Stelle?
Ja.
Das stimmt höchstwahrscheinlich so, wie Sie es schildern, ab dem Zeitpunkt, wo es öffentlich ist. Aber die Frage, ob etwas öffentlich wird und ob nachgefragt wird, zum Beispiel bei der Lebensgefährtin, die Anschuldigungen gemacht hat oder nicht nachgefragt wird, ob jemand einfach dem Burgtheater sagt, na, stimmt nicht, und dann glaubt man schon. Also in dem Vorfeld gibt es wahrscheinlich einen sehr großen Promi-Bonus in dem Fall, der aber dann ab dem Fall, wo es öffentlich wird und wo es strafverfolgt wird und angeklagt wird, sich in einen Promi-Malus verkehrt.
Nein.
Und da könnte man dann sagen, zu Recht.
Dann möchte ich jetzt, das war der zweite Teil dessen, was ich sagen wollte, ist, es hängt dann auch noch Und das ist halt auch die Macht der Kommunikation, die Macht der Medien davon ab, wer es ist. Deichenmeister war ein Burgtheater-Schauspieler. Das, was er getan hat, war Kunst. Und Kunst lieben alle. So. Politiker, die in Zusammenhang mit irgendwelchen strafrechtlichen Delikten, meist handelt es sich da um Vermögensdelikte, Falschaussagen, Untreue, auch angeklagt werden. Erstens einmal ist zu beobachten, dass die Verfahren nicht so schnell gelöst werden können. Das hat jetzt gerade mal 6 Monate gedauert. Das ging ja verhältnismäßig schnell. Und die Tatsache, dass da dann auch von anderer Seite hingehaut wird, also dass man sich dann auch durch den Parteien-Dschungel gegenseitig hochschaukelt, stehen Politiker oder auch CEOs, die vermeintlich vielleicht sogar noch wohlhabende CEOs sind, viel mehr noch im Rampenlicht. Und da ist mir nur aufgefallen, dass ein Geständnis, wenn man jetzt auch da an die Tatsache, dass demonstriert worden ist oder dass Ächtung, aber wurde ja auch als mildendes Argument herangezogen, das ist mir noch bei keinem CEO und bei keinem Politiker aufgefallen, dass das ein Urteil mildert. Also,
naja, was im einen Fall ein Mob ist, ist im anderen Fall eine zivilgesellschaftliche Bewegung manchmal,
nicht? Nein, aber jetzt nur der Arme, sozusagen, da hat es dann geheißen, bei dem Armen wurde bei der Mutter ein Galgen aufgebaut. Wissen Sie, was sozusagen CEOs oder Politikern schon alles angetan wurde? Und da redet man darüber nicht. Also im Grunde genommen bleibe ich dabei, es ist für alle, die in der Öffentlichkeit stehen, ein Malus. Aber dann muss man noch einmal differenzieren, um wen es sich handelt und was dessen Beruf ist. Und das ist auch noch einmal ein Vorteil oder ein Nachteil. Also von der Kommunikationswirksamkeit her könnte man eigentlich wahrscheinlich Masterarbeiten oder Diplomarbeiten darüber schreiben, wie kommunikative Wirkung möglicherweise sich auf Urteile auswirkt. Ich finde das wirklich, wirklich höchst spannend. Und darf ich eins noch sagen?
Das Urteil finden Sie in Ordnung?
Weil es nicht anders möglich war. Also der Rechtsrahmen wurde ausgeschöpft.
Der Herr Czapp sagt, ähnlich wie Herr Leposchitz, entscheidet wäre er auch gewesen, um sozusagen der gesellschaftlichen Missbilligung der Tat Ausdruck zu verleihen, ein unbedingter Anteil. Das wäre im geltenden Rechtsrahmen jederzeit möglich
oder
gewesen.
Oder starke Symbolik und Generalprävention. Ja. Und außerdem muss man das Gesetz jetzt ändern und verschärfen. Aber man muss was tun gegen die diesen Dreck produzieren. Das sage ich schon noch einmal dazu.
Und ich möchte vielleicht eins noch bringen. Ich habe mir das auch extra angeschaut, bin keine Juristin, aber mich hat es interessiert, sozusagen wie der Strafrahmen ausschaut bei Vermögensdelikten. Wenn ich jetzt die Bestechlichkeit hernehme, bis zu 3.000 Euro ist es möglich, ein Urteil zu kriegen, 3 Jahre Gefängnis. Ja? Bis zu 3.000 Euro.
Aber diese Bestechlichkeit, das ist jetzt für die anderen Prozesse, das war jetzt nicht gegen den...
Nein, aber es geht um die Abwägung, ob die Verhältnismäßigkeit gegeben wird.
Also, oder sozusagen Delikt der Untreue, bis zu 5.000 Euro können es 6 Monate sein. Und es gibt auch Politiker, die das ausgefasst haben. Ich möchte bei einem von der ÖVP beginnen, damit es nicht heißt, ich bin da unfair. Ernst Strasser hat 3 Jahre Gefängnis bekommen, für nämlich eine, jetzt kann man sagen, blöde Reederei, dass er sich bestechen lassen würde. Er hat es ja nicht einmal getan.
Die britischen Kollegen.
Ja, er hat es nicht einmal getan, sondern er hat nur in einem depperten Video, Videos sind das volle Verhängnis.
Es ist nicht nur ein deppertes Video, das ist auch so wie beim Ibiza-Video. Wir erwarten natürlich von politischen Repräsentanten, dass sie nicht... Stimmen kaufen, dass sie sich nicht kaufen lassen.
Nein, ich möchte das fertig sagen.
Und über die Verhältnismäßigkeit.
Es geht um die Verhältnismäßigkeit. Ja. Er hat 3 Jahre.
Rüdiger hatte ja recht.
Er hat 3 Jahre Gefängnis bekommen, davon war er ein halbes Jahr tatsächlich im Gefängnis. Ja?
Also auch der unbedingte Teil, auch dort hat man gesagt, es geht um die Grundfrage, muss man nicht einen Teil zumindest unbedingt aussprechen, um sozusagen irgendwie klar zu machen.
Ein zweites Beispiel, ja, Peter Rosenstiegl, ein Abgeordneter, hat sieben Jahre Gefängnis bekommen für Betrug und Untreue. Das ist um Parteigelder gegangen. 7 Jahre.
Ja, und umgekehrt gibt es ganz viele.
Nein, ich bin noch nicht fertig. Und selbst Franz Ohler, Innenminister, SPÖ, hat auch, da war der Vorwurf, Veruntreuung von Gewerkschaftsgeldern, war Innenminister der SPÖ,
1969 im Übrigen.
Lang her, ja.
Ein bisschen länger her.
Ein Jahr Gefängnis. Und im Sukkus daraus ist, Vermögensdelikte sind vom Strafrahmen her sichtlich strenger gesetzt
als Sexualdelikte.
Ja. Und da ist politischer Handlungsbedarf gegeben.
Dann sind wir uns, glaube ich, in dem Fall sogar alle einig, was die Verhältnismäßigkeit betrifft. Verhältnismäßigkeit ist vielleicht auch ein Stichwort für das dritte Thema, das in der Woche relativ heftig diskutiert wurde, nämlich die Aussage von Martin Selmayr, dem höchsten EU-Vertreter in Wien, dass Österreich die Gaslieferungen aus Russland mit Blutgeld, das war sein Begriff, bezahlen würde, gab es große Aufregung darüber. Frau Šiškovič, hat er einfach gesagt, was ist, oder war das eine diplomatische Grenzüberschreitung?
Na, beides.
Beides.
Und das finde ich selber gut. Was ist, er hat gesagt, was ist. Und zwar in einer Diskussionsveranstaltung, wo ihm ja aus dem Publikum jemand gesagt hat, dass die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Blut an den Händen hat, weil die EU, also auch Österreich, Waffen liefert an die Ukraine. Und ich glaube, darauf hat er reagiert und nicht sehr diplomatisch. Also wir kennen alle, Martin Sellmayr ist ein Spitzendiplomat, der normalerweise sehr genau seine Worte wählt. Er wurde ja sofort irgendwie auch selbst aus Brüssel sozusagen gerügt. Das ist vielleicht für einen Diplomaten, muss er eben schauen, dass er nicht, die Wahrheit nicht so deutlich sagt. Ja, das ist, glaube ich, ein Teil seines Berufes. Jetzt ist er halt schon länger in Österreich und hat schon sehr viel hier mitgemacht in den letzten Jahren. Und ich glaube, da ist ihm halt gerade mal, sind ihm da ein bisschen irgendwie die Pferde durchgegangen. Aber das...
Aber inhaltlich finden Sie es korrekt.
Inhaltlich stimmt es natürlich, dass Österreich besonders langsam ist dabei, die Gaslieferungen aus Russland langsam zurückzuführen. Und wir sind halt immer noch bei 55% jetzt in den letzten...
Und Sie halten Blutgeld für einen angemessenen Ausdruck?
Also ich würde mal sagen, dass in diesem Krieg, ja, wo wir uns in Österreich öfters auch in den verschiedenen Äußerungen von Politikern quer durch das politische Feld auch nicht unbedingt immer klar sind darüber, worum es hier geht. Also wir als EU oder wir als Österreich, als Bürgerinnen und Bürger sollten schon wissen, ob es einen Aggressor gibt, dem wir die Kriegskasse füllen, und das ist Russland, oder eben nicht. Und in dem Fall, glaube ich, hat Sellmayr das ausgesprochen, was viele von uns auch denken.
Ich möchte das ist nicht das, was Sie denken, nein, jedenfalls.
Also
ich.
Zuerst einmal, wir sind neutral. Das sagt unsere Verfassung grundsätzlich. Und beim Thema Blutgeld, das mag schon stimmen. Ne? Aber wo nehmen wir dann unser Gas und unser Öl her? Wenn nicht aus Russland. Ne? Dann nehmen wir das saubere aserbaidschanische Öl und Gas, die gerade die christliche Enklave Bergkarabach aushungern, der islamistische autoritäre Diktator dort, wo eine ganze Bevölkerungsgruppe, ethnische Gruppe gerade, wo ihnen gerade der Genozid droht, über das schreibt keiner, das ist Blutgeld.
Hat der Arschland eine Zeitung auch.
Oder nehmen wir das von den Saudis, weil da wird eh nur Freitag geköpft, wenn man wenn ehemaligen ÖVP-Ministerin, oder nehmen wir es aus Katar, die internationalen Terrornetzwerke finanzieren. Also es ist alles de facto Blutgeld. Nur mit norwegischem Gas wäre man nicht auskommen. Von dem her, und es gibt,
deswegen
muss man auch noch dazu sagen, es gibt ja auch kein Gasembargo. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt ja kein Gasembargo, es wird da nichts gebrochen. Und die EU sollte leise sein, weil die EU hat in diesem Jahr um 40% mehr Flüssiggas aus Russland genommen über dubiose Kanäle, wo das Gas 7-mal mehr kostet, wo irgendwelche mafiösen Strukturen und andere Staaten mitverdienen und wo die Europäer viel, viel mehr Geld für ihre Energie zahlen und dann den großen Moralapostel spielen, das ist lächerlich.
Aber jetzt ehrlich, ich meine, vom Herrn Sellmayr hätte man erwartet, dass er ein bisschen was Kritisches auch zu Folgenden sagt. Wenn der Herr Zelensky jetzt den Verteidigungsminister wegen Korruption absetzt, ja, wo Milliarden an Waffen liefern, Milliarden an Förderungen reingehen, ja, dann hätte er zumindest, hätte man feststellen können, wie lange weiß der Herr Zelensky das schon, dass der Verteidigungsminister korrupt ist. Was gibt es dort eigentlich für eine Transparenz, was mit den Geldern der Steuerzahler aus Europa und von mir auch aus Amerika passiert? Wo geht es hin? Wo gibt es diese Transparenz? Wo kann man da Einblick nehmen? Und ich finde es fast skandalös, den Papst als Vermittler abzulehnen. Das ist ja unfassbar. Ja, dass ich da wirklich sage, ja, das ist ein Russenknecht, den Papst, den wollen wir nicht haben. Ja, ich meine, das ist doch unglaublich. Und der Begriff, und wenn das alles nicht stattfindet, der Begriff Blutgeld lehne ich aber radikal ab. Ja, diese Mitverantwortung gegenüber etwas, wo wir dort dieses verdammte Erdgas und Erdöl, übrigens, wenn wir die fossilen Brennstoffe abschaffen, schaffen wir auch den Dollar als Weltwährung ab. Das ist, auf das warten ja die Chinesen schon.
Kommen wir dann
die ganze
Öko-Bewegung,
die Öko-Bewegung ist, ohne es zu wollen, gerade im Dienste der Chinesen, die den chinesische Währung als Weltwährung haben wollen und den Dollar nicht mehr, weil der mit Erdöl eng zusammen ist und mit den fossilen Brennstoffen. Das ist nur am Rande. Ja, also das finde ich, das geht nicht. Und der Herr Selmayr sollte eigentlich abberufen werden. Ja, das hat sich ein Land nicht gefallen zu lassen, dass sich jemand herstellt. Und in dieser Art und Weise, ja, die österreichische Bevölkerung und jetzt ausnahmsweise sage ich auch die österreichische Regierung, in dieser Art und Weise sozusagen attackiert, ja, weil das ist... Klar, es ist ja probiert worden, dass man wegkommt von dem Erdgas und von dem Erdöl. Es ist ja probiert worden. Ja. Nur geht das halt einfach nicht, weil das über Jahre mit Verträgen und so weiter aufgebaut ist. Und bei unserer Ökonomie und die Arbeitsplätze und unsere soziale Sicherheit
die auch FPÖ, ein Wert sind. Die FPÖ fordert ja auch die Abberufung von Herrn Selmayr. Und das hatte dann natürlich schon auch die leicht ironische Komponente, dass ausgerechnet die politischen Vertreter die Abberufung von ihm fordern, die sonst in solchen Fällen eigentlich eher immer sagen, das wird man wohl noch sagen
dürfen. Also ich wäre ja eher dafür, dass er bis zur EU-Wahl bleibt. Ne? Also einen besseren kriegen wir nicht mehr. Aber grundsätzlich, ein Diplomat hat diplomatisch zu sein und nicht Politiker zu sein. Man darf ja nicht vergessen, das sind ja nicht gewählte Mandatare. Nein, niemand hat die gewählt, die sind bestellt worden. Kein EU-Kommissar wird gewählt. Die haben ja alle ein massives demokratisches...
Botschafter werden grundsätzlich nicht gewählt, ja. Sondern bestellt.
Aber kein EU-Kommissar wird bestellt.
Aber bringen Sie nicht immer alles durcheinander.
Ich bin schon in Regierungen gesessen und war bei Botschafterbestellungen dabei. Also ich kenne mich ein bisschen aus. Also aber was man dazu sagen muss, ist halt, dass sich die EU in einer furchtbaren Doppelmoral befindet. Und das ist doch absolut lächerlich. Was mich aufregt, ist diese Doppelmoral. Von Islamisten, Terroristen und Kriegsförderern wie den Arabern nehmen wir das Gas viel teurer und die Europäer und die Österreicher zahlen da drauf. Ne? Wir können uns das Leben nicht mehr leisten. Die Energiepreise sind ein Wahnsinn, wobei mittlerweile weniger die Rohstoffpreise schwitzen, sondern einfach die Gierflation der Konzerne. Und, aber dieses, wir sind so moralisch, wir sind so großartig, wir sind so toll. Die Amerikaner, die Chinesen kriegen einen täglichen Lachkrampf. Die
aber verdienen das ist genau und bauen ihren Einfluss aus. Das ist jetzt das beste Beispiel, warum diese Aussage von Herrn Selmayr nicht nur diplomatisch nicht in Ordnung war, sondern in Wahrheit auch für die Europäische Union ein Schaden, auch vor einer Europawahl. Erstens war es inhaltlich nicht richtig, weil es eben genau so ist.
Das ist ein Mordvorwurf.
Und weil es auch inhaltlich nicht stimmt. Österreich steht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sogar besser da. Dass das nicht von heute auf morgen geht, weil man auch an die Versorgungssicherheit denken muss, absolut, ist völlig klar. Also es ist inhaltlich falsch, aber es ist auch gefährlich vor dem Hintergrund sozusagen von extremen Positionen, weil der Reflex ist zu sagen, depperte EU. Ja, was braucht sie da dahersetzen und sie da wichtig machen und wer braucht denn überhaupt die Europäische Union?
Das
sind jetzt,
Frage.
Nein, das sind jetzt, ja, also das ist ganz logisch, dass solche Aussagen dann wieder dazu führen.
Auch für die europäische Sache kontraproduktiv, meinen Sie?
Absolut.
Gut, wir werden, Sie haben gesagt, das ist eine gute Frage, wozu brauchen wir überhaupt die EU? Das werden wir heute nicht mehr diskutieren, weil wir sind schon am Ende unserer Zeit und ich weiß auch nicht.
Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind auch die EU. Ja. Genau. Und da können Sie sich auf den Kopf stellen jetzt. Aber wir sind die EU und wir sollen darüber diskutieren,
wie
wir
die
EU... Genau. Wir sind die EU und wir sind auch...
Und das ist gut so. Wir sind die EU
und wir sind auch am Ende unserer Zeit. Frau Schischkowitz, Frau Grünberger, meine Herren, Dankeschön. Tatsächlich danke für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr friedlichen Abend und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder bei Links, Rechts, Mitte.